Ich komme zum Predigtthema. Und es ist so, ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit dem Buch der Könige. Und ich finde das eine sehr faszinierende Lektüre. Man nennt ja das Alte Testament auch das Bilderbuch Gottes. Ja, und das ist deshalb so, weil Gott einfach in beeindruckender, in auf vielfältige Art und Weise Prinzipien und Wesensmerkmale von sich selbst und den Menschen aufzeigt. Und das wird auch im Neuen Testament bestätigt. Wir lesen ja in 1. Korinther diesen bekannten Vers. Alle diese Dinge aber, die dem Volk Israel widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Da heißt es zur Warnung aufgeschrieben. Und ich möchte in der Tat auch einmal heute einige Könige euch darstellen, und zwar anhand einer Warnung. Und es ist mein Gebet im Vorfeld oder auch einfach jetzt, dass ihr euch da wirklich sehen könnt und merkt, wie aktuell Gottes Wort wirklich ist und dass sich doch jeder Einzelne auch von Gott heute Morgen ganz konkret ansprechen lässt und dass wir ihm Antwort geben auf das, wenn er euch zeigt, wo einfach eine Herzens- oder eine Wesensänderung dran ist. Also, drei Könige, drei Warnungen. Ich werde euch heute Morgen auf eine kleine Reise mitnehmen mit dem Salomo, das Ende von Salomo, dann gehen wir zu Rehabeam, seinem Sohn, über und dem Jerobeam. Und ich habe die mal ganz kurz, das kann man hier aber schlecht lesen, glaube ich, oder könnt ihr es so ein bisschen sehen? Auf jeden Fall soll das euch zeigen, so ein bisschen die Geschichte des Volkes Israel. Ihr seht, in der Mitte seht ihr die Könige des gesamten Israels. Da gab es ja nur drei. Fing mit dem Saul an, der wurde verworfen, dann David und dann der Salomo. Und nach Salomo, und das schauen wir uns heute an eben, am Ende vom Salomo steigen wir ein und da gab es eben die Aufteilung in die beiden Reiche. Also damit ihr so ein bisschen wisst auch, wo bewegen wir uns eigentlich geschichtlich heute. Genau, also diesen Ausschnitt sozusagen, das Ende von Salomo, Rehabeam und Jerobeam. Das ist ein Zeitraum, den wir uns anschauen von circa 935 bis 910 vor Christus. Und da tauchen wir jetzt ein. Also drei Warnungen. Das erste ist, Salomo, ein guter Anfang schützt nicht vor schlechtem Ende. Dann der Rehabeam, Warnung vor schlechtem Ratgeber. Weh dem, der schlechte Ratgeber hat. Der unweise König Rehabeam. Und dann menschliche Taktik oder Berechnung, die ein ganzes Volk zur Sünde führte. Die Sünden Jerobeams, die sich richtungsweisend sind und Generationen von Königen nach ihm prägen. Das ist der Fahrplan für heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich denke, es ist spannend genug zu sehen, wie Gott wirklich dort unter den Königen gehandelt hat. Und gerade nochmal, wenn wir dieses Wort vom Korintherbrief uns im Blick haben, dass das zur Warnung für uns aufgeschrieben ist. Und zwar war das ja eine entscheidende Weichenstellung im Leben von dem Volk Israel. Und diese politische Situation hier nochmal euch ganz kurz zu zeigen. Salomo regierte von 971 bis 931 vor Christus und er regierte von Jerusalem aus. Ja? Und der Salomo, da war das Volk unter einer Blütezeit, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Ich habe das mal genannt, glorreiche Zeiten. Wisst ihr noch die Pracht und Herrlichkeit unter Salomo? Ich kann mir vorstellen, dass manches Mal die Bürger Israels in diesem Sehnen Ausdruck verliehen haben und sich zurückerinnert haben an diese Zeiten. Und möchte euch das einfach mal in Erinnerung rufen. Wie war das denn eigentlich bei dem Salomo? Und dann sehen wir, dass das wirklich gestimmt hat. Da heißt es, denn er herrschte im ganzen Land diesseits des Euphrat. Und er hatte Frieden mit allen seinen Nachbarn ringsum, sodass Juda und Israel sicher wohnten. Jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Also es gab inneres und äußeres Wohlergehen. Und später lesen wir dann, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnten und als alle der Weisheit Ägyptens. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder Und aus allen Völkern kamen sie zu hören, die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Wow, das war wahrlich eine Blütezeit. Und ich musste so dran denken, wie ist das eigentlich mit unserem Leben? Denkt ihr da auch manchmal dran? Denkst du an deine geistlichen Aufbrüche oder deine Hochzeiten zurück? Damals, wo du mutig im Glauben warst, wo du vielleicht Besonderes geschafft hast, wo du für Jesus gebrannt hast und dich die erste Liebe zu ihm bestimmte? Welche Zeiten fallen dir da ganz konkret ein? Oder vielleicht bist du ja auch jemand, der so eine Zeit gerade jetzt erlebt. Dann kann ich dich nur beglückwünschen. Und falls das nicht so ist, sehnst du dich nicht auch manchmal nach diesen Zeiten zurück? Und aus eigenem Erleben kann ich sagen, wenn man weiß, wie besonders diese Zeit und diese Nähebeziehung zu Jesus ist, dann sehnt man sich nach diesen Zeiten zurück. Salomo, der von dem Propheten Nathan Geliebter des Herrn genannt wurde, er hatte herausragende göttliche Geschenke erhalten. Doch, und das ist die erste Warnung im Fall von König Salomo, je höher man steht oder man kommt, desto tiefer ist der Fall. Denn nach diesen goldenen Jahren beginnt das 11. Kapitel aus den Königen und dieses Kapitel fängt mit einem tragischen Aber an. Das lesen wir mal. Aber Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und dann heißt es später, und er hatte ja unvorstellbare 300 Haupt- und 700 Nebenfrauen, aber dann heißt es, und als er alt geworden war, neigten diese sein Herz zu fremden Göttern. Sie brachten ihn weg von Gott und ließen ihn untreu gegenüber Gott werden. Und das, obwohl Gott Salomo all diese Weisheit, all diese Herrlichkeit, allen Reichtum und Frieden geschenkt hatte. In Vers 6 heißt es dann, und Salomo tat, was böse war, in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht ganz nach, wie sein Vater David. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass dieser Prozess bei dem Salomo schleichend erfolgte. Wir lesen an keiner Stelle in der Bibel, dass er irgendwann mal bewusst eine Entscheidung gegen Gott getroffen hat, wie du es erzählt hast von einem deiner Verwandten. Sondern nein, die Frauen, heißt es hier, neigten sein Herz. Das erfolgte so Stück für Stück, Schrittchen für Schrittchen. Ich kann mir das vorstellen, es heißt ja, dass er Opferstätten für seine Frauen baute bzw. bauen ließ. Und vielleicht kam dann einmal eine von seinen Frauen, die er gerne mochte, du Salomo, wir haben so ein Einweihungsfest am Wochenende, wäre total schön, wenn du dabei sein könntest. Ja, und dann hat er sich einladen lassen. Oder, ja, du, wir haben gerade so ein Erntefest zugunsten unseres Gottes. Willst du nicht dabei sein, kannst du auch ein Grußwort sagen oder wie auch immer. Also Stück für Stück, aber eben, er hatte Gott nicht mehr, er folgte ihm nicht mehr mit ganzem Herzen nach. Vielleicht nahm er eben an der einen oder anderen Praxis auch teil. Er wurde lau und halbherzig. Und Salomo war nicht der Erste und er ist auch sicherlich nicht der Letzte, dem das widerfahren ist. Ich möchte einfach mal an zwei weitere Personen sehen, damit wir sehen, wie real das ist, wie groß diese Gefahr ist und warum es gut ist, dass die Bibel uns da warnt. Zum Ersten musste ich an den Isaak denken. Der geliebte Sohn Abrahams und Segensträger von Gottes Verheißung nach einem großen Volk. Doch im Alter wurde er nicht nur physisch, sondern auch geistlich blind. Er wollte seinem Lieblingssohn Esau das Erstgeburtsrecht zusprechen, obwohl Gott schon bei der Geburt gesagt hatte, dass in ihrem Fall der Ältere dem Jüngeren dienen würde und dass eben Jakob der Segensträger sein würde. Und zudem ist der Isaak im Alter zum Genießer geworden. In dem 27. Kapitel von 1. Buch Mose steht dreimal die Formulierung, das Essen, das er liebte. Ja, dieses Wildbrett, oh ja, das war so fein. Aber statt nach geistlichen Dingen streckte er sich nach dem leiblichen Genießen aus. Und auch das wirft natürlich Fragen auf für dich und für mich. Wo bist du, wo bin ich in der Gefahr, geistlich müde zu werden? Wie viel Zeit verbringst du mit irdischen Dingen? Wo führst du vielleicht ein bequemes oder angenehmes Leben und bist gar nicht mehr geistlich wach für das Reden und Handeln unseres Gottes? Wo bist du zu gut in deinem Leben und in dieser Welt eingerichtet, um noch auf ihn ausgerichtet zu sein? Wisst ihr, das Tragische ist, der Isaak hatte keine geistliche Strahlkraft mehr im Alter. Kein Feuer, wir würden sagen, keine Leidenschaft für Jesus. Nach diesem Ereignis nämlich lebte der Isaak noch 25 Jahre und ich finde es tragisch, dass wir kein einziges Wort mehr aus seinem Leben hören in der Bibel. Diese letzten 25 Jahre nach der Situation mit der Segnung. Kein einziges Wort mehr. Warum? Weil er keine geistliche Strahlkraft mehr hatte. Und möchte einfach mal die älteren Geschwister ansprechen. Wisst ihr, durch eure Lebens- und Glaubenserfahrung habt ihr so viel weiterzugeben. Wo investiert ihr euch in die Jugend, in die jungen Erwachsenen oder jungen Familien? Betet ihr für sie? Das kam heute Morgen mehrfach. Das ist eine wichtige Aufgabe. Fragt ihr nach? Ermutigt ihr sie in dem Herrn? Bietet ihr ihnen Jüngerschaft an? Wisst ihr, in Titus 2 steht interessant, was eure Aufgabe als ältere Geschwister ist. Guckt mal. Da heißt es, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Jetzt geht's an die Frauen. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es sich für die Heiligen angemessen ist. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern, guckt mal hier jetzt, sondern Lehrerinnen des Guten. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ihr lieben Geschwister jenseits der 50, werdet nicht müde oder bequem. Oder denken wir an den Priester Eli aus dem 1. Samuel-Buch. Ein Prophet, der Glaube nur noch aus Tradition lebte. Hannah, die in ihrem Herzschmerz Gott ihre Not klagt, hält er für eine Betrunkene. Er lässt seine Kinder gottlose Dinge tun im Haus des Herrn und er wehrt ihnen nicht. Und was vielleicht das Schlimmste ist, auch er war geistlich als Priester blind geworden. Auch bei ihm fallen interessanterweise physische und psychische oder geistliche Blindheit zusammen. In 1. Samuel heißt es, das Wort des Herrn war selten geworden. Da war kein Ausstrecken mehr nach Gott, kein Forschen mehr in seinem Wort und ganz sicher keine Erwartungshaltung. Und so versteht es Eli auch erst nach dem dritten Mal, dass hier Gott es war, der redete und eben nicht jemand anders zu dem jungen Samuel. Und ich musste schon so mich fragen, ist das nicht tragisch, wenn wir im Alter so bequem und so geistig lau und kraftlos werden? Wenn ich dich jetzt nach geistlichen Erlebnissen und beeindruckenden Gebetserhörungen fragen würde, erzählst du dann auch von lange zurückliegenden Dingen? Ich fand das total ermutigend heute Morgen wieder und das ist ja bei euch so eine schöne Einrichtung, dass ihr einfach sagt und ihr nehmt einander teil, was tut Gott in eurem Leben? Und ich denke, bei euch ist es nicht so. Aber wisst ihr, ich kenne wirklich über die Jahre viele Menschen, die sagen, ja, und mit 22, da habe ich das und das gemacht und die sind 50 oder 60 Jahre alt. Und ich frage mich, aber was hat Gott letzte Woche mit dir gemacht? Was hast du mit ihm erlebt? Wo bist du dran? Wo hast du gespürt, dass er dich leitet? Und wo hat er dir Menschen in den Weg gestellt? Also ich glaube, ich kann euch da mal einfach sagen, das, was ich so mitbekomme, ihr seid auf einem guten Weg und das ist total ermutigend. Haltet daran fest, bleibt da weiter dran und ermutigt euch, betet füreinander und teilt das euch mit, wo ihr Gott in eurem Alltag erlebt. Auch bei vielen anderen Königen sehen wir diese tragische Entwicklung übrigens. Wir haben den Saul, wir haben den Salomo und es gibt noch drei weitere Könige, die sich im Alter von Gott abwandten. Ja, also ihr seht sie hier, Asa, Joas, Amasja, einen guten Anfang und ein schlechtes Ende. Und es gibt nur einen einzigen in der Königszeit, bei dem es andersrum war. Das war der Manasse. Der sticht mal als umgekehrtes Beispiel heraus. Aber ihr seht das, das ist ein Verhältnis von 5:1. Mit anderen Worten, es ist viel einfacher, im Alter lau, träge und sich von Gott wegzuwenden, als andersherum. Und das sollte uns zu denken geben. Und wie war das denn eigentlich jetzt bei dem Salomo? Es folgt Gottes Gericht, das er übrigens dem Salomo auch schon zuvor angekündigt hatte. In 1. Könige 9, Vers 6 lesen wir, der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. An Saul, an Salomo und vielen anderen Personen im Alten Testament sehen wir, es kam Gott stets auf Gehorsam an. Er wollte nicht große Gebäude haben oder großzügige Spenden, keine Taten, mit denen wir ihn beeindrucken, sondern Gehorsam, macht er immer wieder klar. Gehorsam ist besser als Opfer. Und wenn ihr euch die vielen Stellen in seinem Wort anschaut, wo Gott sein Volk auffordert, ihm mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand nachzufolgen, dann merken wir, das ist es, worauf es ihm ankommt. Es geht immer um dein ganzes Wesen. Hast du dich Gott ganz ausgeliefert? Oder hältst du ihm vielleicht auch einen Lebensbereich vor? Darf er über dein Geld, über deine Sexualität bestimmen? Dein Stolz? Deine Rechthaberei? Darf Gott in alle Lebensbereiche in deinem Leben hineinreden und dich verändern? Jemand hat mal die Gefahren des Älterwerdens auf folgende Art beschrieben. Viele reißen im Alter mit ihrem Hintern ein, was sie sich zu Lebzeiten aufgebaut haben. Liebe Geschwister, lasst uns diese Warnung ernst nehmen. Bleibt ihm treu im Alter. Bleibt dran. Und wie kann das gelingen? Und wisst ihr, ich habe jeweils am Ende von den Königen eine Folie erstellt, wo ich stattdessen, habe ich die genannt. Also ja, es gibt die Warnung, nicht laut zu werden und dann immer, was sollen wir stattdessen tun? Und da möchte ich euch im Sinne von Salomo Folgendes weitergeben. Stattdessen lerne vom Beispiel des Kaleb. Ich habe euch mal hier die Stellen aufgeschrieben. Der Kaleb ist ein Vorbild für Treue und Hingabe bis zum Alter. Mit 85 Jahren hat er sich die neue Herausforderung gesucht. Er hat nämlich von Josua das Stück Land erbeten, wo die Größten drin waren, die Enakiter. Aber er hat das mit Gottes Hilfe, ist er es angegangen. Und über ihn wird übrigens interessanterweise mehrfach erzählt. Der Josua sagt es über ihn, der Mose sagt es über ihn und Gott sagt es über ihn, dass er dem Herrn treu nachgefolgt war. Also stattdessen, lasst uns vom Beispiel des Kaleb lernen. Und das Nächste, halte deine Beziehung zu deinem Herrn frisch und gesund, indem du Zeit mit ihm verbringst, sein Wort lesen, im Gespräch mit ihm sein, die Gemeinschaft zu anderen Geschwistern suchen. Und wisst ihr, mich hat das Zeugnis von dem Doyle Klaassen, das ist ein Bibelschullehrer, ehemaliger von Prake, sehr beeindruckt. Er hat einmal auf einem Männertag erzählt, dass er einen sehr guten Freund hatte. Und immer wenn sie sich Briefe geschrieben haben, haben sie gegenseitig unterschrieben, nicht, ja, mach's gut und dass du auch gesund bist, sondern sie haben unter den Brief geschrieben, let's finish well. Lass uns wohl den Lauf beenden. Ja, und das finde ich total toll. Ja, das können wir auch schon als junge Menschen. Wir können jetzt schon bitten, Herr, ich wünsche mir, dass du meinen Lebenslauf gut beendest. Deshalb auch dieses beeindruckende Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Das drückt das so aus, ja, bis zum Ende treu bleiben. Und dass das doch unser Gebet ist, lass uns den Lauf gut vollenden. Seht auf ihr Ende. Es gibt leider genug schlechte Beispiele, nicht nur in der Bibel, auch bin ich sicher, dass ihr Menschen kennt, die im Alter schlechte Entscheidungen getan haben und sich vielleicht, wenn sie sich nicht von Gott abgewandt haben, so aber doch einfach lau geworden sind. Deshalb bittet Gott jetzt schon darum, dass er euer Ende gut macht. Damit komme ich zum zweiten König und der zweiten Warnung. Die Warnung vor schlechten Ratgebern. Und wenn ich eben so ein bisschen die älteren Geschwister im Fokus hatte, wende ich mich jetzt so ein bisschen mehr an die Jüngeren, weil, das liegt jetzt in der Natur der Sache, der Rehabeam war der Sohn von Salomo. Gott beginnt mit dem Gericht an Salomo bereits zu seinem Lebensende, indem er ihm zwei Feinde erweckt, so sagt es die Bibel, den Edomiter Hadad und Rezon. Das war der Anfang vom Ende der Blütezeit Israels. Salomo stirbt nach 40 Jahren Königsherrschaft und sein Sohn Rehabeam war jetzt für die Nachfolge vorgesehen. Wir schreiben das Jahr 931 vor Christus. Doch das Kapitel 12 beginnt mit einer interessanten Feststellung, nämlich, dass Rehabeam und Israel nach Sichem gekommen war. Könnt ihr euch erinnern, Sichem, das Wort, den Ort haben wir schon mal gehört, der ist uns bekannt aus Josua 24. Da fand diese berühmte Konferenz statt sozusagen, wo der Josua nochmal gesagt hat, ihr müsst euch entscheiden, wem wollt ihr nachfolgen? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eigentlich sollte der König ja in Jerusalem gekrönt werden, doch scheinbar bedurfte es inzwischen eben der Zustimmung durch den Rest Israels. Sie waren offenbar bereit, ihn zum König zu machen, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Sichem lag zentral im Stammesgebiet von Ephraim und hatte eben, wie gesagt, auch unter Josua eine wichtige Rolle gespielt. Und nach der Teilung wurde Sichem sogar zunächst die erste Hauptstadt des Nordreiches. Unter den Leuten, die dorthin kamen, war auch der Jerobeam, zu dem kommen wir später noch. Diese versammelten Fürsten und Repräsentanten Israels, die stellten dem Rehabeam jetzt folgende Forderung. Die sagten nämlich, dein Vater hat unser Joch hart gemacht, so mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter, so wollen wir dir dienen. Das, was Gott, also in 1. Samuel 8, vorausgesagt hatte, dass nämlich ein König die Söhne zum Kriegsdienst ziehen würde, dass sie viele steuerlichen Abgaben leisten mussten, dass sie für die Aufgaben des Königs und seines Hofstaates aufkommen mussten und dass er ihre Felder und Weinberge nehmen würde, all das war eingetreten. Und über genau das murrten sie jetzt, obwohl, wenn ihr die Geschichte kennt, damals haben sie gesagt, ja, kein Problem, aber wir wollen einen König. Wir wollen sein wie die anderen Völker. Und wir würden sagen, das Volk stellt hier eine berechtigte Forderung. Ja, mache es uns leichter. Und zunächst, und das hat mich schon mal fasziniert, der Rehabeam reagiert sehr besonnen. Der haut jetzt nicht gleich eine Antwort raus, das geht ja gar nicht oder ja, gute Idee, sondern er sagt, passt mal auf, ich will mich beraten, kommt doch in 3 Tagen wieder zu mir. Das ist ein guter Tipp. Manchmal geschehen ja Dinge in unserem Leben, wo man vielleicht gleich zurückschießen möchte oder sofort die E-Mail schreibt, das ist schnell geschrieben und auf Senden gedrückt. Manchmal sollte vielleicht man doch eine Nacht noch drüber schlafen. Und das hat der Rehabeam gemacht. Er hat gesagt, kommt in 3 Tagen wieder. Nun bringt der Rehabeam diese Anfrage zunächst an die älteren Ratgeber. Das waren die, die bereits unter Salomo gedient hatten und anschließend zu den Jüngeren. So, und die Ältesten, die sagen jetzt Folgendes. Wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Eine sehr bedachte und weise Antwort. Sehr wahrscheinlich hatten sie gegen Ende der Herrschaft Salomos von diesen aufkommenden Spannungen zwischen dem Nordreich und dem Süden des Reiches gewusst. Und sie wollten dieses anfällige Verhältnis durch eine gelinde Antwort sozusagen wieder kitten oder die Völker zusammenbringen. Und diese Antwort ist auch deshalb interessant, weil sie sogar, das seht ihr hier, den Prinzipien des Neuen Testamentes entspricht. Der König sollte nicht fordernd herrschen, nein, er sollte selbst zum Diener werden. So wie die Ältesten und Leiter einer Gemeinde diese sanftmütig und wie gute Hirten leiten sollen. Doch die Bibel sagt mit einem Satz, doch er verwarf den Rat der Alten. Eine Begründung wird uns nicht mitgeteilt, doch ich denke, wir dürfen vermuten, dass er keine Schwäche gegenüber dem Volk zeigen wollte. Und der Gedanke, dem Volk zu dienen, der war schlicht und ergreifend für Rehabeam nicht annehmbar. Stattdessen beriet er sich nun mit den Jüngeren. Das waren die, die selbst mit ihm aufgewachsen waren. Und das bedeutete, dass sie am Hofe Salomos mit all dem Wohlstand groß geworden waren. Sie kannten nicht die Mühen und Nöte der Bevölkerung. Sie saßen im gemachten Nest und waren offenbar bereits zu seinen Diensten tätig. Ihren Rat können wir dann auch lesen. Da heißt es nämlich, dem Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, du aber mache es uns leichter, dem sollst du so antworten. Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Die jungen Ratgeber Rehabeams ermutigen ihn also, Stärke zu zeigen und noch einen draufzusetzen. Mit Gewalt und Furcht herrschen. Ihre Antwort ist von Arroganz und Überheblichkeit geprägt. Und es zeigt sich, dass das ein unkluger Rat war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man das heute liest, wie kann man allen Ernstes annehmen, dass nach dieser Antwort das Volk sagen würde, super, wir wollen gerne deine Knechte sein. Ja, also das ist, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehbar. Und die Bibel, die stellt fest, dass sie sagte, dass der Rehabeam dem Volk hart antwortete und eben nicht auf sie hörte. Und so kam es, was Gott bereits angekündigt hatte. Die Reaktion der Abgesandten ist nämlich folgende, Vers 16. Als nun ganz Israel sah, dass der König ihnen kein Gehör schenkte, antwortete das Volk dem König und sprach, was haben wir für einen Anteil an David? Wir haben kein Erbteil an dem Sohn Isais. Auf Israel zu deinen Zelten. Sorge du nun für dein Haus, David. So ging Israel zu seinen Zelten. Also die Volksvertretung gibt eine klare Antwort. Unter diesen Bedingungen war der Norden nicht bereit, Rehabeam auch zu ihrem König zu machen. Jeder sollte zurück auf seinen Grundbesitz gehen und einfach war die Versammlung damit gescheitert und beendet. Die Lage spitzte sich dann noch zu, als ein hoher Beamter von Rehabeam den Bewohnern des Nordreichs gesteinigt wird und der Rehabeam, das sagt auch die Bibel, konnte sich gerade noch auf sein königliches Pferdegespann retten und nach Jerusalem fliehen. Aber die Folge, das ist das Tragische, es kommt zur Teilung des Landes. Und wisst ihr, ich musste so nachdenken, während Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg völlig unfreiwillig und von den Alliierten geteilt wurde, geschah die Trennung Israels seinerzeit auf deren eigenen Beschluss. Ja, hier mal noch kurz ein Bild, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, diese weiße Linie da oberhalb von Jerusalem, die deutet das so an, was jetzt zum Nordreich oder Israel gehörte und was eben zum Südreich. Und der Rehabeam, der lässt das aber nicht so einfach auf sich sitzen, sondern der sagt, na, euch werde ich helfen. Und er nutzt jetzt die Gunst der Stunde und denkt sich, die sind noch gar nicht organisiert. Er bietet also sein Heer von 180.000 auf, doch zum Glück war bei Rehabeam noch nicht alles verloren. Er hört nämlich noch auf Gottes Wort durch den Propheten Schemaja. Und dann heißt es hier, rede zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum Haus Juda und zu Benjamin und dem übrigen Volk und sprich, so spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen, um gegen eure Brüder, die Söhne Israels, zu kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Und dann heißt es, und sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten um, wie der Herr gesagt hatte. Also blieben Rehabeam eben nur die Stämme Juda und Benjamin, deshalb nannte man sie Juda oder auch Südreich, wenn dessen die 10 Stämme des Nordreichs, die man auch Israel nannte, an den Jerobeam fielen. Und es ist auch interessant, genauso hatte es Gott vorher gesagt. Und daran sehen wir wieder eindrucksvoll, dass sich Gottes Wort immer erfüllt. Wie ging es denn unter dem Rehabeam dann weiter? Er war 41 Jahre alt, als er König wurde und regierte 17 Jahre in Jerusalem. Aber Rehabeam folgte Gott nicht nach und er tat auch keine Buße. Aus 1. Könige 14,23 erfahren wir, dass unter seiner Herrschaft in Juda Götzen verehrt wurden. Ja. Und da heißt es, seine Untertanen machten auf allen Höhen und Hügeln und unter grünen Bäumen Höhen Steinmale und Aschera-Bilder. Was ist nun die Warnung von dem König Rehabeam? Nun, wehe dem, der schlechte Ratgeber hat, würde ich mal sagen. Er ließ sich von dem stolzen und herrschsüchtigen Rat der Jungen leiten und traf aufgrund dessen eine schlechte und sehr unweise Entscheidung. Die Bibel erwähnt zweimal, dass er den Rat der Alten verwarf. Jetzt will ich überhaupt nicht ableiten, dass der Rat der Jungen stets nicht gut oder nachdenkenswert ist. Ja? Nicht, dass ihr das hier mitnimmt von heute Morgen. Im Gegenteil, es ist ja so, Weisheit ist auch kein Privileg des Alters. Ja, es gibt, da brauchen wir nur in die Politik zu gucken, es gab und gibt unzählige dumme alte Herrscher. Aber die Frage, die ich uns stellen möchte heute Morgen, wessen Rat suchst du? Wir erleben ja, dass die junge Generation, Gen Y oder die Millennials, also die ab 2000 geboren sind, dass sie fast ausschließlich den Rat und die Entscheidung bei den Gleichaltrigen suchen. Und dieser Einfluss von den sogenannten Influencern auf die junge Generation ist enorm. Ja, allein der Begriff ist schon interessant. Influenz heißt ja beeinflussen. Das heißt, wenn eben, da gibt es da so ein paar, wir müssen uns damit ja allein beschäftigen, weil wir Kinder im Teenageralter haben, da gibt es dann Bibi Beauty's Palace und da gibt es dann andere, ja, und dann werden auf einmal sagen die Kinder, nee, das muss ich haben als Mädel in meiner Klasse, das haben die anderen auch. Und dann gibt es dann diesen jungen Mann, jetzt habe ich aber seinen Namen gerade vergessen, muss ich sagen, also was der trägt, ja, das ist hip, das ist angesagt. Und das ist unheimlich krass, also da beneide ich euch auch nicht und unsere Kinder. Man sagt da hier Peer Pressure, das heißt der Druck, der innerhalb dieser sozialen Gruppe ausgeübt wird, der ist enorm. Was ist angesagt, was gar nicht. Aber nochmal die Frage, wem folgst du bei deinen Entscheidungen? Wo suchst du Rat? Und dann möchte ich uns einfach auch jetzt hier bei dem Rehabeam ein Stattdessen euch weitergeben. Das erste ist, suche den Rat reifer Christen, die in enger Beziehung zu Gott stehen. Frage nach, was würdest du mir raten? Oder kannst du bitte ganz konkret für diese oder jene Situation beten? Aber vielleicht noch wichtiger ist sicherlich, gehe mit allem zu Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Ja, wir dürfen ihm alles bringen. Psalm 37, auch ein Vers, der mich durch meine Jugend unheimlich begleitet hat. Ja, da heißt es eben, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihm, so wird er handeln. Oder eine andere Übersetzung, so wird er es wohl machen. Oder in Psalm 32, wo wir das mitbekommen, er wird dich mit seinen Augen leiten. Wenn wir Gott um Rat fragen und um Leitung, dann wird er das auch tun und wird handeln. Weisheit kommt vom Hören auf Gott und dem Befolgen seines Wortes. Oft ist die Weisheit und Klugheit dieser Welt einfach in Gottes Augen falsch und zuweilen eben eine Dummheit. Und diese Tatsache trifft übrigens auf den dritten König zu und damit komme ich zu meiner dritten Warnung. Jerobeam, wenn ein schlechtes Vorbild Generationen prägt. Oder man könnte es anders formulieren, verstoße niemals aus taktischen Erwägungen oder menschlicher Weisheit gegen Gottes Wort. Ein paar Worte noch zum Hintergrund. Er kam aus dem Stamm Juda und er wurde während Salomos Bauarbeiten in Jerusalem ein hochrangiger Aufseher über die Fronarbeiter und er hatte ein großes Versprechen von dem Propheten Ahia erhalten. Ja, das können wir uns nochmal anschauen, weil das ganz wichtig ist. Es geschah aber zu der Zeit, als Jerobeam aus Jerusalem wegging, Da fand ihn der Prophet Achia von Silo auf dem Weg. Der hatte ein neues Obergewand an. Und sie waren beide alleine auf dem Feld und Achia nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die 10 Stämme geben. Gott kündigt ihm das also bereits an. Und in Vers 38 spricht der Prophet dann eine Verheißung aus und zugleich eine Warnung. Da sagt er nämlich, und es wird geschehen, wenn du nun allem gehorchst, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandelst und tust, was in meinen Augen recht ist, sodass du meine Satzungen und meine Gebote befolgst, wie es mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und ich will dir Israel geben. Was für eine wunderbare Verheißung. Und was hat der Jerobeam daraus gemacht? Nun, zunächst einmal musste er nach Ägypten fliehen, weil Salomo ihm am Ende dann seines Lebens nach dem Leben trachtete. Und er war dann im Exil und als genau dieser Tag in Sichem war, da war dann der Jerobeam auch dabei, nachdem der Rehabeam nach Jerusalem geflohen war. Und damit erfüllte sich genau diese Verheißung, die er bekommen hatte. Doch dann wird dieser Jerobeam aus Machtkalkül und Angst zum schlechten Vorbild für Generationen und Jahrhunderte von Königen nach ihm. Das ist mir jetzt einfach mal auch in dieser Tragweite aufgefallen, wo ich euch jetzt mit hineinnehmen möchte. Ich lese euch das einfach mal aus 1. Könige 12 und achtet mal darauf, es fängt wieder mit einem Aber auf, es taucht wieder auf. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird und im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer dazu bringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König, zuwenden. Darum hielt der König Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Er machte auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. Jetzt die dritte Maßnahme. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. Ebenso machte er es in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten, die er eingesetzt hatte. Ist das zu fassen? Gerade noch, ja, hatte er diese wunderbare Verheißung erhalten und Gott hatte ihn gewarnt. Er hat ihm gesagt, wenn du mir in allem nachfolgst, dann will ich deine Herrschaft fortbestehen lassen. Doch was macht Jerobeam? Aus Angst trifft er 3 Maßnahmen, die zum Stolperstein für die gesamte Geschichte des Nordreichs Israel werden sollte. Die Bibel nennt das die Sünden Jerobeams, welche die Trennung zwischen dem Nord- und dem Südreich vertiefen sollten. Und welche waren das? Das erste, er lässt 2 goldene Kälber herstellen und stellt sie an strategischen Orten auf. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Ja, gerade wenn ihr seht, wo die Grenze da oberhalb von Jerusalem, also das eine in Dan ganz im Norden, dass die Leute also gar nicht außer Landes mussten, für die das zu weit war, und das andere ganz kurz vor Jerusalem. Damit sein Volk es bequemer hätte, ja, diesem angeordneten Gottesdienst nachzukommen. Jerobeam hatte Angst, dass das Volk über ihre kulturelle und religiöse Zugehörigkeit sich wieder nach Juda wenden würde, weil dort stand der Tempel und es gab ja die Anweisung an das Volk, mindestens zu den großen Festen dort zu erscheinen. Und was sich hier wie eine strategisch kluge Entscheidung anhört, nennt die Bibel schlichtweg Sünde. Als Jerobeam über Israel König wurde, hatte er gewissermaßen mit seiner ersten Amtshandlung einen totalen Affront gegen diese Anordnung Gottes begangen. Und wenn wir in den Text schauen, dann verwendet der Jerobeam dieselben falschen und gotteslästerlichen Worte, die damals der Aaron sagte, als er das goldene Kalb dem Volk präsentierte. Er sagte: Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Das war bei Aaron gelogen und auch jetzt bei Jerobeam genauso. Es war ein Angriff auf die Ehre Gottes. Das war die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme: Er setzt Priester aus dem ganzen Volk ein, also nicht mehr nur aus dem Stamm Levi. Das war Gottes klare Anweisung gewesen, dass jeder Priester aus dem Geschlecht Levi kommen sollte. Ich habe euch da mal ein paar Stellen angegeben. Diese gottgegebene Ordnung verwarf Jerobeam und er setzte sich bewusst darüber hinweg. In 1. Könige 13 heißt es, dass er, wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Also eine völlige Preisgabe dieser Anordnung Gottes. Wer Lust hatte. Das ist mir jetzt zu anstrengend, was Gott da sagt. Da habe ich auf was anderes eher Lust. Ja, kennt ihr solche Aussagen? Wir wissen, was richtig ist, aber wir tun trotzdem etwas anderes. Und das Dritte ist, er führte ein anderes Laubhüttenfest ein. Ja, die Menschen im Nordreich, die sollten quasi dasselbe geistliche Angebot bekommen können wie in Jerusalem. Gott hatte in seinem Volk in 3. Mose 23 und 5. Mose 16, da geht es um diese Feste, ganz klare Anweisungen über bestimmte Feste gegeben. In 3. Mose stand der Schwerpunkt der Anordnung Gottes auf dem Gesichtspunkt, wann das Fest stattfinden sollte. Es sollte nämlich im 7. Monat stattfinden. Und in 5. Mose, wo die drei Hauptfeste genannt wurden, wo sie stattfinden sollte, nämlich der Ort, an dem Gott dazu erwählen würde, und das war Jerusalem. Also mit anderen Worten, er verstieß gegen das Wann und das Wo der Feste. Und nochmal, alle drei Maßnahmen verstoßen gegen Gottes Wort und sie haben die Kluft zwischen dem Nord- und dem Südreich nur vertieft. Jerobeam wollte in allen Belangen ein selbstständiges Reich werden. Aber das alles war in Gottes Augen eine schlimme Sünde. Und es führte zu entsprechendem Gericht, und das lesen wir. Der Jerobeam regierte 22 Jahre noch bis zu seinem Tod, aber das besonders Tragische ist, dass 14 von 16 Nachfolgern auf dem Königsthron Israels genau dieselbe Sünde, besonders erwähnt wird. Und das lässt uns daraus schließen, dass jeder einzelne König auch ganz bewusst diese Entscheidung für sich selbst getroffen hat. Ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch, dass diese Götzenbilder stehen bleiben. Ja, jeder kann Priester werden und ja, wir feiern unsere eigenen Feste. Und deshalb nennt die Bibel das die Sünde Jerobeams. Das seht ihr ganz häufig in den Formulierungen. Also jeder von den folgenden Königen traf es als bewusste Entscheidung, diese Sünde beizubehalten. Keiner der Könige im Nordreich machte die Errichtung der Kälber rückgängig. Und so zieht sich die Sünde Jerobeams wie ein roter Faden durch die Geschichte des Nordreichs in Israel. Und wisst ihr, weil diese Tat so auffällig häufig in Gottes Wort wiederholt wird, habe ich eine Grafik mitgebracht, die zeigt das einmal und mit dem Bibelvers, wo dann auch wirklich dabei steht, dass sie eben dieser Sünde Jerobeams folgten. Eine fast lückenlose Aufzeichnung von Königen. Und das ist eine eindringliche Warnung für unser geistliches Empfinden. Ja, alle diese Könige, ihr seht das auf der Grafik, alle schwarz, das heißt praktisch, sie haben nicht mit Gott gelebt. Und das ist auch interessant, wenn es darum geht, nachher, dass es praktisch ein Schlussresümee im Buch der Könige getroffen wird, warum es eigentlich das Volk weggeführt wurde, das Nordreich, in die assyrische Gefangenschaft, dann lesen wir dies, das ist schon ein Kapitel später, da ist der Jerobeam schon längst tot. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und demütigte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Denn Israel hatte sich losgerissen vom Hause David und Jerobeam, dem Sohn Nebats, zum König gemacht. Der wandte Israel ab vom Herrn und machte, dass sie schwer sündigten. So wandelten die Israeliten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und sie ließen nicht davon ab, bis der Herr Israel von seinem Angesicht wegtat. Wir lernen aus dieser Sünde Jerobeams, wie sehr es Gott beleidigt, wenn wir unsere eigenen Gedanken oder aus eigener Angst oder Unglaube unsere eigenen Ziele verfolgen und welche traurigen und ernsten Konsequenzen manchmal sogar für ganze Generationen entstehen können. Wenn erst einmal ein Tabubruch erfolgt ist, dann bedarf es wieder der bewussten Entscheidung der Umkehr. Und damit komme ich zum Abschluss und auch dem Stattdessen aus seinem Leben. Das erste sicherlich, wir kennen den Vers aus Sprüche 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das steht jetzt nicht in der Bibel, oder den menschlichen Erwägungen. Oder erkenne negative Prägungen und bekenne sie vor Gott. Sei skeptisch, wenn Menschen aus Bequemlichkeit oder weil es besser passt, an Gottes Wort Änderungen vornehmen. Brich mit liebgewordenen Sünden und schlechten Angewohnheiten. Gerade wenn man ein Leben geführt hat, dieser Kevin, von dem wir vorhin gehört haben, ich kann mir schon vorstellen, das wird bestimmt immer wieder eine Herausforderung für ihn sein. Ach, doch mal ein bisschen spielen. Ja, brechen wir damit. Jemand hat mal gesagt, der Alkoholiker, der in seinem Schrank noch eine Flasche aufbewahrt hat, der wird immer in der Gefahr stehen. Nein, wir wissen das, dann muss die Flasche muss weg, es muss alles raus. Brich mit liebgewordenen Sünden. Hinterfrage doch einmal deine Hobbys, wofür du dein Geld ausgibst und wie du deine Zeit verbringst, um deine Kinder positiv zu prägen. Die werden schon sehen, ja, der Papa, der ist jeden Abend im Internet oder der guckt sich jeden Abend auf Netflix Serien an. Das prägt eure Kinder, ist doch ganz klar. Und schließlich das Letzte, lass dich von Gott zu einem Vorbild machen. Titus 2, Vers 7, ich hatte es gelesen. Die älteren Geschwister, da muss man nicht erst alt sein, die älteren Frauen, ja, einander zu lehren, Jüngerschaft zu leben, füreinander zu beten. Ja, soweit drei Könige, drei Warnungen, die ich denke, ganz aktuell auch uns heute noch was zu sagen haben. Und ich weiß nicht, Willi, soll ich noch beten? Betest du oder? Okay, dann lasst uns noch aufstehen zum Beten.